Ja, Geschwister, wir stecken in Zeiten, ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, die nicht einfach sind. Und ich merke bei mir in meiner Sicht der Dinge, dass es mich immer nur noch trauriger macht. Nicht ängstlicher, im Gegenteil, sondern trauriger, was wir an Entwicklungen sehen. Wenn ich so immer wieder auch die Summe wahrnehme dessen, was so einströmt an Aussagen, an ja, Erfahrungen in dieser Zeit. Man könnte mutlos werden. Ich hatte einige Gespräche auch in dieser Woche und die sind sehr kontrovers geführt, aber so die Wahrnehmung, ja, mich macht es eigentlich fertig, sage ich. Roswitha kam vom Einkaufen und hat gemeint, ihre Empfindung, ihre Feststellung, die Leute gucken sich ja gar nicht mehr an. Man sieht ja kaum mehr was vom Gesicht, wenn man einkaufen geht. Aber man schaut sich gar nicht mehr an in die Augen. Man geht stur seinen Weg. Und wir können wohl sagen, wir dürfen noch Gottesdienst feiern. Ja, das dürfen wir noch, Gottesdienst leben. Aber was ich empfinde, ist, dass die Gemeinschaft immer mehr zerstört wird. Nicht, dass wir zum Gottesdienst zusammenkommen können. Aber Gottesdienst beginnt ja auch nach dem Gottesdienst mit dem Doppelpunkt. Da geht der Gottesdienst im Alltag los. Und da wird immer mehr eingeschränkt, dass wir Gemeinschaft leben und erleben können. Wenn jetzt Überlegungen sind, schon ja, diese Lockerung zu Weihnachten wieder zu annullieren in Berlin, ist glaube ich schon durch, dass nicht mehr wie 5 zusammenkommen dürfen. Und bei uns ist auch schon am Überlegen, ob das zu locker ist über Weihnachten. Was hat das ganze Zeug gebracht bisher? Ich frage mich schon, ja, jetzt macht man Lockdowns und Lockdown, die Zahlen steigen. Letztlich zeigt sich doch, dass das eigentlich nur Dinge sind, die meines Erachtens nicht viel bringen. Ich möchte heute nicht über Corona reden, gewiss nicht. Haben wir schon genug gehört, aber ich hatte auch einen Anruf am Freitag noch, also es werden Geschwister nicht mehr kommen hier in die Gemeinde, weil sie sagen, das ist nicht mehr gelebte Gemeinschaft. Wir kommen herein mit Maske, man sieht sich nicht mehr ins Gesicht und dann geht man raus mit Maske und kann keine Gemeinschaft mehr leben. Man kann Gottesdienst im Gottesdienst haben, eine Predigt, ob das kann man daheim anhören. Aber das ist doch nicht mehr, wenn wir eh schon eine Gemeinde sind, die sehr selten Kontakt hat und sonntags Kontaktmöglichkeiten wären, aber die dann noch so eingeschränkt werden, dann kommen sie nicht mehr. Das macht mich traurig. Ich könnte heulen, sage ich euch so offen. Nun, Corrie ten Boom ist mir diese Woche in einem Zitat über den Weg gelaufen und sie sagt, wenn du dir die Welt anschaust, dann wirst du verzweifeln. Und das war ja auch in keiner einfachen Zeit. Aber dann sagte sie weiter, wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Auch das merke ich, ja. Und das musste ich mir sagen lassen in diesem Satz und er endet nicht hier, sondern er geht weiter. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Ich denke, das ist der Punkt, in dem wir stehen. Wo suchen wir Halt, wo suchen wir Verankerung? Die Nachrichten werden nicht besser. Da können wir uns mit einer Impfung trösten, wo hin und her diskutiert wird, ob sie überhaupt was bringt, ob sie nicht mehr Nebenwirkungen hat. Das wird nicht die Erlösung sein in dieser ganzen Situation. Und da muss auch jeder sich entscheiden, was er mit diesem macht. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Und dieser Text hat mich, oder dieses Zitat von Corrie ten Boom, wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein, wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen, hat mich zum Hebräerbrief geführt, Kapitel 12. Das möchte ich zur Grundlage heute Morgen nehmen. Hebräerbrief 12, die Verse 1 bis 4 lesen wir mal, aber ich möchte einen Schwerpunkt legen auf 1 und 2 dann. Hebräerbrief, Kapitel 12, 1 bis 4. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden und im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das ich zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Nun, in diesem Zusammenhang kann man vielleicht als Überschrift setzen, was dieser Abschnitt uns bildhaft wiedergeben möchte. Wir werden ja in ein Bild hineingenommen, das der Hebräerbriefschreiber auftut, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns jede Last ablegen und lasst uns laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Der Hebräerbriefschreiber, ich gehe mal von aus, manche Theologen sagen, es ist nicht gänzlich untermauert, aber dass es der Paulus war, es ist viel Ähnlichkeit zu den Paulusbriefen. Aber der Hebräerbriefschreiber, er nimmt uns mit und sagt, oder nicht nur er nimmt uns mit, er zeigt uns, was unser Leben ist. Unser Leben ist ein Kampfesleben in der Arena des Lebens. Wir stehen in einer Arena, das ist ja vor 2000 Jahren geschrieben und im Römischen Reich gab es überall in den größeren Städten diese sogenannten Arenen, die Theater, wo dann die Wettkämpfe aufgeführt worden sind. Und hier werden wir hineingestellt, es wird uns gezeigt, wir stehen mit unserem Lebenslauf, jeder ganz persönlich und wir auch als Gemeinde im Miteinander in der großen Arena dieser Welt. Und wir werden ja beobachtet, sage ich mal. Es wird in diesem Abschnitt, ich komme da gleich nochmal drauf, auch gezeigt, da sitzen schon solche im Zuschauerrang, die in der verherrlichten Seite sind und spornen uns an, die wir noch hier in dieser Welt diesen Lebenskampf zu kämpfen haben. Und das ist kein hypothetischer Kampf, kein eingebildeter Kampf, sondern ich denke, es ist uns allen deutlich, dass wir in echten Kämpfen jeden Tag stehen. Ob das eben mit Zusammenhang Corona ist, ob das in privater Ebene ist, gesundheitlich oder familiär bedingt. Es sind Kämpfe Tag für Tag da. Die Frage ist, wie gehen wir mit unserem Leben oder wie gehen wir in unserem Leben mit diesen Kämpfen um? Ignorieren können wir sie nicht, wenn wir ehrlich sind, dann eben ist das Christentum auch nicht eben eine ignorierende Seite, dass wenn so manchmal anfangs des Christenlebens gesagt wird, kommt zu Jesus und wird alles gut. Das wäre wünschenswert, das wäre so, wenn wir dann entrückt werden würden mit der Bekehrung, dann wäre alles gut. Aber er lässt uns ganz bewusst in dieser Welt, wo nicht mehr alles gut ist, zurück. Nun, die Bibel zeigt uns nicht nur an dieser Stelle, sondern an vielen weiteren Stellen, dass wir eben in einen Kampf hineingestellt sind. Und dieser Kampf kein Übungskampf ist, kein theoretischer Kampf, sondern ein echter, reeller Kampf ist. Und verschiedene Bilder zeugen immer wieder eben, wie wir zu kämpfen haben. Und das möchte ich heute Morgen eben aus diesem Abschnitt für uns dann auch deutlich machen, wie wir ermutigt werden, worum es geht. Und dann ein paar Hilfestellungen geben für diesen Kampf, in dem wir stehen. Es sind Empfehlungen, die uns der Hebräerbriefschreiber hier gibt. Aber die anderen Bilder vielleicht noch ergänzend, da wird manchmal vom Landmann, vom Bauern gesprochen und das als Bild auf uns angewendet. Was heißt das? Es wird dann oft gezeigt, eben in diesem Bild, dass wir Geduld brauchen. Der Landmann, er bestellt den Acker, er hat Mühe, ja, nach dem Winter hier zu pflügen vielleicht oder vor dem Winter noch zu pflügen oder dann den Boden aufzubrechen, die Saat einzubringen und dann geht es daran, geduldig zu warten, bis etwas aufgeht. Auch das ist ein Bild eines Kampfes. Oder dann wird das echte Soldatentum angesprochen, dass wir Soldaten sind. Auch da habe ich manchmal den Eindruck, es wird missverstanden in manchen christlichen Empfindungen und Kreisen, dass dann gesagt wird, es wird geworben, naja, wenn du bei Jesus bist, ein tolles Leben wirst du haben, er wird deine Dinge segnen und so. Finde ich im Bild des Soldaten nicht so gegeben, sondern ja, schon, also ich war nie beim Militär, ich war total verweigert, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich so meine Freunde damals gehört habe, morgens um 5 aufstehen und dann durchs Gelände robben, durch Wind und Wetter hindurch, und das war das Übungsfeld. Aber wenn es dann ins Echte geht, wenn dann die echten Kugeln fliegen, also Soldatenleben ist nicht immer ein einfaches Leben. Natürlich hat man Kameradschaft, man hat eine Verbundenheit, man hat auch gute Momente, man kommt in der Welt herum, aber das andere darf nicht ausgeklammert werden. Und jetzt hier wird uns das Bild dieser Arena gegeben, wenn es heißt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Hier wird uns gezeigt, dass es eine Wolke der Zeugen gibt, die unsichtbare Welt umgibt uns. Wir haben im Hebräerbrief im Kapitel 11 diese Wolke der alttestamentlichen Zeugen wahrgenommen. Hier werden uns viele, viele Menschen dargestellt aus dem Alten Testament, Männer wie dann auch Frauen, die durch Glauben ausgehalten haben, im Glauben geblieben sind, trotz ihrer Kämpfe. Da könnte man jetzt Bibelarbeit für Bibelarbeit machen, das geht ja los seit Anfang der Menschheit nach dem Sündenfall in dieser Welt, dass Kampfarena vorhanden ist. Wenn wir die Kämpfe Abrahams anschauen, die er im Glauben ausgefochten hat, wir können weitergehen über Josef, wir können über David schauen, wir können andere betrachten. Sie alle hatten ihre Kampfarena. Hier werden zig Leute aufgeführt. Und dann am Schluss in diesem Hebräerbrief, Kapitel 11, 33 bis 40, da kommen noch ohne Namen viele Zeugen vor, die beides erlebt haben. Wisst ihr, und das ist für mich nochmal ein zentrales als Grundlage. Sie haben erlebt, dass der Herr Wunder tun kann, aber sie haben auch erlebt, dass der Herr durch Wunden hindurch führen kann. Also nicht nur die Wunder sind etwas in der Realität eines Glaubenslebens, das kann sein, es können auch Wunden sein. Im Kampf können wir verwundet werden. Was sagt er da zu den Wundern? Ich möchte lesen mal, ab Vers 32 von Kapitel 11 noch. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte. Jetzt kommen noch ein paar mit Namen von Gideon, von Barak, von Simson, von Jephtha, David, Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sie sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Das ist eine tolle Aussage. Ja, das wäre ein Glaubensleben, so wäre es gewünscht, so hätte ich es gerne. Ja. Also von Sieg zu Sieg und von Fülle zu Fülle. Ich habe schon angedeutet, auch diese haben Niederlagen gehabt. Aber hier werden sie natürlich hervorgehoben jetzt, dass sie außerordentliche Wunder erleben durften. Aber jetzt kommt eben der Kontrast. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere, wieder andere, erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Also das ist auch die andere Seite, die geschehen kann. Wir haben kein Anrecht auf nur Wunder oder auf eine nur glatte Wegführung Gottes. Es können auch tiefe Führungen sein in Niederlagen irdischerseits, in Gebrechen, in Nöten, in Ängsten, in Sorgen. Was ist unser Fundament? Das ist die Frage. Ich bin dankbar für die Worte anfangs, die unser Bruder Martin aus dem Lukas-Evangelium gebracht hat. Ich denke, vielleicht macht das euch nochmal deutlich, was da ausgesagt wird, was dem Theophilus empfohlen wird. Damit du die Gewissheit der Dinge oder die Zuverlässigkeit der Lehren erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Er schreibt hier dem Theophilus im Grunde, es ist wichtig zu wissen, was für ein Fundament hast du im Leben. Damit du die Dinge erkennst, was ist dein Fundament, worauf gründest du dich? Und jetzt eben wird hier durch diese Zeugen des Alten Bundes, und das setzt sich auch in der Kirchengeschichte fort, gezeigt, schau mal genau diese Menschen an. Sie haben auch Widerwärtigkeiten erfahren. Sie haben auch Nöte durchlitten. Und vielleicht haben wir noch nicht die Tiefe erreicht. Wenn ich an 30-jährigen Krieg denke und Paul Gerhardt Lieder höre, dann sagt man, der Mann, das war einer, der hat gejubelt. Ja, aber wie viele Kinder hat er verloren? Was hat er Elend und Dinge erfahren? Wie kam es zu dem? Er wusste um sein Fundament und er wusste, worin er verankert war. Und so werden uns diese Zeugen vor Augen gestellt, die uns im Grunde letztlich anspornen, durchzuhalten, aufgrund ihres Vorbildes. Die sagen, schaut auf uns. Was haben wir durchgemacht? Vielleicht an Gutem auch erlebt in der Führung Gottes, aber auch in der Zulassung Gottes in Tiefen hineingeführt. Jeder ganz anders. Das sage ich auch immer wieder gerne. Wir sind in der Schule Gottes nicht in einer irdischen, weltlichen Schule. Die weltliche Schule ist eine ganz gemeine Sache. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Warum gemein? Weil da muss jeder die gleichen Prüfungen machen in der irdischen Schule. Ob du ein Mathe-Genie bist oder nicht, du hast den gleichen Mathe-Test wie alle anderen. Ob du ein Sport-Genie bist oder nicht, du hast die gleiche Sportprüfung wie alle anderen. Und das ist in der Schule Gottes nicht so. Und deshalb dürfen wir uns nicht vergleichen, zu sagen, ja, der hat es ja viel einfacher im Leben, der hat es viel schwerer, das könnte ich nie tragen. Um diese Sache geht es hier nicht. Es geht um die ganz persönliche Führung Gottes, wo er genau weiß, was kannst du tragen und was kannst du ertragen. Und er dich ganz persönlich führt. Aber eben, dass wir uns reell vor Augen führen, wir sind geführt, wir sind in der Hand Gottes, aber wir leben im Kampf. Der Kampf ist eine Verheißung. Und hier die Aufforderung, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen, die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer kämpfen. Diese Aussage hier, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, lasst uns kämpfen. Der Begriff Kampf, der macht hier auch noch was deutlich. Im Griechischen gibt es verschiedene Wörter für Kampf. Aber vielleicht kennt ihr den Begriff Agonie. Habt ihr den schon mal gehört? Das ist so der tiefste Kampf, ja. Der Todeskampf letztlich wird oft mit der Agonie verglichen. Also es ist ein Kampf auf Leben und Tod, in dem wir stehen. Das müssen wir uns deshalb bewusst machen, weil wir hier hingeführt werden, auch auf die unsichtbare Welt. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. In der Arena sitzen die, die vorangegangen sind, sie sind in der unsichtbaren Welt. Aber eben da wird uns vor Augen geführt, dass ein Gegenspieler Gottes da ist in der unsichtbaren Welt, der hineinwirkt in diese Welt. Und deshalb ist es ein Kampf auf Leben und Tod in der Nachfolge Christi, weil der Feind Gottes nicht möchte, dass wir ans Ziel kommen, weil der Feind möchte, dass Gemeinschaft zerstört wird. Und deshalb sehe ich die ganze Entwicklung in dieser Zeit jetzt nicht nur als ein Gericht Gottes, das ist es auch, aber auch ein Angriff mit in der Zulassung des Feindes, der versucht jetzt zu sieben. Er zerstört Gemeinschaft. Gemeinde wird in vielen Bereichen inzwischen zerstört, wo Geschwister auseinanderdividiert werden durch das Geschehen. Das ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist Einmütigkeit und Einheit in der Gemeinschaft der Glaubenden. Wo Familien zerstört werden, weil ein Riss durch die Familien geht, wo zwischen den Jungen und den Alten ein Riss hineingetrieben wird. Die Jungen bringen jetzt die Oma um, wenn sie sie besuchen. So wird's propagiert. Bleib zu Hause, Kind, du tötest die Oma, wenn du Weihnachten feierst. Kam in so einem Werbespot, ja. Ja, schön, ihr habt Familienfest, ihr seid zusammen, Großeltern, Enkel und ihr habt ein wunderschönes Weihnachtsfest und 14 Tage später ist Oma und Opa wegen dir tot. So kam es raus. Also ich finde das eine Zerstörung der Gemeinschaft. Da sehen wir das satanische Prinzip hinter dem Ganzen, das natürlich auch genutzt wird. Nun, der Kampf ist da. Wie gehen wir in diesem Kampf um miteinander? Wie gehen wir im Alltag mit diesen ganzen Kämpfen um? Und jetzt sich wieder aufs Fundament zu berufen, worin haben wir unseren Halt? Hier wird gesagt, wir sollen im Grunde den Kampf nicht umgehen, das können wir gar nicht, wir werden Kämpfe haben. Aber was gibt uns dieser Textabschnitt in Hebräer 12, 1 bis 4 als Hilfe mit? Ich glaube, das eine ist mal wesentlich, wenn der Hebräerbriefvater hier mit einem Imperativ, mit einer Befehlsform beginnt. Was sagt er denn aus? Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen, die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Auf die Last und Sünde komme ich nachher noch zu sprechen. Aber das ist das erste wesentliche Merkmal, das wir uns, denke ich, vor Augen führen lassen dürfen hier in diesem Abschnitt, was für eine Empfehlung gegeben wird für die Läufer in der Arena, die wir noch nicht am Ziel sind, lasst uns. Hier hören wir, jeder persönlich ist gemeint, wir sind im Zusammenhang als Gemeinde miteinander gemeint und der Briefschreiber nimmt sich hier ja auch selber nicht aus. Lasst uns zusammenlaufen. Im Griechischen, eben ich sagte, es ist eine Befehlsform, das ist keine Option, eine Wahlmöglichkeit. Überleg dir, ob du mitlaufen möchtest, ob du gewillt bist, sondern wir sind aufgefordert, hier ins Miteinander hineinzugehen. Laufe, man könnte es neudeutsch sagen, laufe im Kollektiv. Das Kollektiv ist ja aus dem Osten raus oft so ein negativ behaftetes Wort, aber es ist tatsächlich so, laufe in der Gemeinschaft, lass dir die Gemeinschaft nicht zerstören. Einer, der alleine gestellt ist im Kampfplatz, der hat schlechte Karten, sondern in der Truppe bist du im Grunde bewahrt und aufgehoben. Und da können wir uns gegenseitig ermahnen, ermutigen, trösten, stärken, das ist ja der Auftrag der Gemeinschaft. Lasst uns miteinander laufen, ist die Aussage. Lasst euch nicht separieren. Das geschieht jetzt leider immer mehr. Wir kommen sonntags noch zusammen, ja. Aber was nehmen wir in der Woche? Das ist bei uns eh schon schwierig gewesen, uns in der Woche wahrzunehmen. Aber wie kommen wir wieder mehr zusammen, auch bei den ganzen Auflagen? Da gilt es nachzudenken. Was können wir tun? Lasst uns miteinander laufen. Lasst uns durch diese ganzen Dinge nicht auseinanderdividieren, weit auseinanderdividieren, wie wir schon auseinandergestellt sind. Der Kampf ist da und deshalb müssen wir Acht haben aufeinander. In Hebräerbrief Kapitel 4, 1 ist auch ein wichtiger Vers in diesem Zusammenhang. Da heißt es, ich möchte ihn lesen, so lasst uns nun, auch wieder eine Aufforderung, mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Also auch hier lasst uns mit Furcht darauf bedacht sein, dass es sich nicht herausstellt, dass einer zurückgeblieben ist, dass wir einen unterwegs in diesem gemeinsamen Weg verlieren. Wie viele haben wir schon verloren unterwegs? Sind wir da nicht schon schuldig geworden? Wir haben auch den Raum zur Buße und das als Schuld wieder zu bekennen, aber dass wir das doch auch ernstlich wahrnehmen, dass kein Einzelnes zurückbleibt. Es gibt die Corona-Idioten und die Corona-Coronoia, wie heißen die zwei Lager? Covid-Idioten und Coronoia-Leute, ja? Die einen sagen, es gibt's nicht, die anderen sagen, ihr spinnt, ihr seid zu übervorsichtig. Es gibt die Lager, natürlich, ich habe auch meine persönliche Meinung, natürlich habe ich sie. Aber jetzt gilt es doch nicht, einen Keil hineinzutreiben lassen, zu sagen, die brauchen wir nicht. Jetzt, wenn ich sagen würde, jetzt gehen alle die, die übervorsichtig sind und Angst haben, gehen raus, ziehen ihren Mundschutz an und geht raus, braucht nicht mehr kommen, wir machen ganz locker weiter, weil ich alles Ding. Oder ich könnte es andersrum sagen, zu sagen, wir machen es ganz streng, bleiben die zu Hause, die da so locker sind, weil wir im Grunde hier ganz streng gucken, dass ja nichts passiert. So, dann ist die Gemeinde aber leer. Dann predige ich vor leeren Stühlen hier. Wie gehen wir miteinander um? Schmeißen wir uns gegenseitig raus? Oder versuchen wir einen Weg zu finden, wie wir im Glauben miteinander weitergehen können in diesen schwierigen Zeiten? Dass wir uns eben nicht auseinander dividieren lassen. Wie gesagt, ich habe meine Meinung auch. Und die mag auch nicht jedermanns Geschmack sein, muss es nicht. Aber was wichtig ist, dass wir Acht haben eben, dass keines zurückbleibt. Und da auch Acht haben auf den Nächsten, auch den, der vielleicht eine andere Meinung hat. Hebräer 10, auch da nochmal ein Wort in Vers 26. Vers 23 ist es und 24 und 25. Lasst uns, wieder Befehlsform, also nicht Option, kann ich mir aussuchen, sondern lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Unsere Hoffnung ist nicht der Impfstoff, ich sage es nochmal, unsere Hoffnung ist nicht, dass die Politik eine Lösung bringt. Das mag sein. Es mag auch helfen, aber es wird die nächste Wehe der Endzeit kommen, dann wird es nochmal dramatischer werden. Worin setzen wir unsere Hoffnung? Die in Christus, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat, dass er uns durch die Dinge zum Ziel bringt, im Kampf geschehen, nicht alleine lässt. Und dann heißt es weiter, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also lasst uns die Versammlung nicht verlassen. Das sind Aussagen, ja, wo es schwierig wird zu überlegen, wie können wir die in Zukunft weiter umsetzen. Aber wir müssen Wege finden. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich glaube, am Mittwoch bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mit dem Striptease-Gottesdienst in Kalifornien, habe ich das schon gesagt? Ne? In Kalifornien ist ja anders, dass in Kalifornien nicht die Gemeinde sich versammeln darf. Und da hat ein Gemeindepastor gesagt, es kann doch nicht sein, dass Striptease-Lokale aufhaben und Gottesdienste nicht stattfinden dürfen. Also da darf auch weiterhin keine Versammlung stattfinden. Aber Striptease-Lokale, die haben kein Problem, die dürfen. Dann hat er gesagt, gut, dann machen wir es halt anders. Ich habe das in der letzten Woche in der Arche erzählt, ich habe gesagt, ich habe anders begonnen, ich habe gesagt, du oder ihre Geschwister in Kalifornien, da gibt es jetzt eine Gemeinde, die macht Striptease-Gottesdienste. Da ging ein Raunen durch die Menge, ja, das geht doch nicht und so. Ich habe gesagt, ich würde dabei sein. Ich würde da hingehen. Nein, du bist ja kein echter Christ mehr. Und dann sage ich, doch. Warum? Was hat der Pastor und seine Ältesten gesagt? Wenn Striptease-Lokale aufhaben dürfen und der Gottesdienst nicht, dann machen wir halt einen Striptease-Gottesdienst. Er kam mit der Krawatte hinein, hat die Krawatte ausgezogen, dreimal so in der Luft geschwenkt, weggeschmissen, hat gesagt, so, Striptease beendet, jetzt machen wir Gottesdienst. Es ist ein Weg. Ob es der richtige ist, ich wage es nicht zu behaupten, aber man muss Wege finden. Man muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Und da ist natürlich auch das Abwägen jetzt auch inzwischen langsam da. Was ist Gottes Auftrag für die Gemeinde und Gemeinschaft und was nicht? Die leibliche Zusammenkunft ist mehr als ein Online-Gottesdienst. Wenn Christen miteinander Gemeinschaft haben, ist das nicht in Online letztlich auf Dauer zu verstehen. Weil auf dem Kampfplatz, isoliert, natürlich kannst du mit dem Kommandochef telefonieren und mit den anderen telefonieren. Aber gemeinsam an der Front zu stehen oder im Kampfgeschehen zu stehen, ist eine andere Dimension. Das Zweite, das Erste ist, was empfiehlt der Hebräerbriefschreiber im Lauf unseres Lebens, in dem Kampf des Lebens, lasst uns in diesem Miteinander weiter sein. Das Zweite, die Art des Lebenslaufs, ich habe schon hineinfließen lassen, ich möchte da jetzt nicht viel mehr hineinsetzen, die Art eben ist, dass Kampf da ist. Es ist kein hypothetisches, das sage ich jetzt nicht mehr, habe ich vorher schon angedeutet, sondern es ist ein reeller, echter Kampf, wo es um echte Niederlagen gehen kann, um echtes Fallen gehen kann, um echte Verwundungen gehen kann. Wir haben hypothetisch immer so viele Gedanken im Kopf, ja, wenn das und das kommen würde, dann würde ich und so. Das ist alles hypothetisch, wissen wir gar nicht, ob es kommt. Es ist hier zu entscheiden, was jetzt im Augenblick reell an Auftragen, Aufgaben, an Dingen da sind, wo ich im Kampfgeschehen stehe. Und was mache ich? Bleibe ich in diesem Geschehen oder versuche ich auszubrechen? Und deshalb kommt das Dritte, die Aufforderung an den Läufer, mit Ausdauer dran zu bleiben. Wisst ihr, und das ist ja der Punkt, ich bin eingestiegen, ich werde langsam satt, ich werde langsam müde in diesem Ganzen, ich mag langsam nicht mehr. Aber das ist genau das, was der Feind erreichen möchte. Und hier sind wir aufgefordert in diesem Abschnitt zur Ausdauer im Kampf. Da übrigens haben wir in Hebräer 10, 32 bis 36 auch schon diesen Auftrag gehabt. Erinnert euch aber, sagt der Hebräerbriefschreiber, an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Erinnert euch daran, wie war es denn am Anfang des Glaubens, als ihr euch zu Jesus bekannt habt? Was hat die Welt da schon gegen euch gekämpft, gesagt, jetzt spinnt er ganz, jetzt ist er ganz durchgedreht, ja? Jetzt kann schon den Hasen geben, jetzt glaubt er auch solche Fabeln, Mythen und Märchen und sonstiges. Da ihr teils selbst Schmähungen, Bedrängnisse öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hatten, die so behandelt wurden. So werft, in Vers 35, so werft eure Zuversicht nicht weg, die große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Auch hier diese Parole, halte aus. Werde nicht müde oder wenn du müde geworden bist, lass dich neu wecken. Das ist nichts Befremdliches, was dir widerfährt, das ist ganz normal im Kampf geschehen. Da kann es mal Feuerpausen geben, das kann es geben, aber dann kommen die nächsten Kugeln geflogen und dann geht es weiter. Wir sehnen uns natürlich immer mehr nach einer Ruhe, weil wir Kampferfahrungen schon gemacht haben. Aber die Ruhe, und das wird im Hebräerbrief deutlich verheißen, die ist erst, nachdem wir in der Herrlichkeit mit in der Arena, in den Rängen stehen, mit den Wolken der Zeugen, die durchgehalten haben und die anspornen, die noch da sind. Da werden wir Ruhe haben. Und deshalb gilt es nicht, den Kampf zu umgehen, sondern in dem Kampf sich stellen, aber im Wissen, wir haben ein Fundament und einen Sieger, der vorangeht. Jesus Christus. Welche Glaubensschritte tun wir noch? Ich glaube, müssen wir jetzt Martin Gärtner, du hast vorhin Bruder Paul erwähnt, Gemeinde begründet hier. Was waren am Anfang nicht für Kämpfe da? Ihr erinnert euch an die Kämpfe des Anfangs. Jetzt sind wir vielleicht in einer Phase, da wollen wir konsolidieren, da wollen wir Ruhe haben, sonntags möglich in Ruhe die Gottesdienste feiern, alles andere soll uns nicht belangen und ruhig lassen. Aber es ist natürlich schön, wenn wir Ruhephase haben, innerlich eine Ruhe haben. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, wir werden im Kampfgeschehen bleiben, solange Gemeinde Jesu hier in dieser Welt ist. Es wird Kampfplatz bleiben, jede Gemeinde. Werft eure Zuversicht nicht weg. Schaut auf den, und das ist eben jetzt das Vierte, nicht nur mit Ausdauer zu kämpfen, sondern die Blickrichtung muss gegeben sein. Und hier haben wir ja im Kapitel 12 die Blickrichtung hinblickend auf Jesus. Wie kommt es zu einem guten Kampf, einem guten Lauf? nicht eben indem wir den Blick verhaftet lassen in den Geschehnissen um uns herum, sondern dass wir hinblicken auf Jesus Christus. Und hier haben wir zwei Aussagen im Grunde. Horcht nochmal genau hin, was da steht. Da steht nämlich in Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dann heißt es aber in Vers 3 nochmal, achtet oder betrachtet den. Also einmal hinsehen, einmal betrachten. Und das Hinsehen, ich weiß nicht, ob es alle Bibelübersetzungen so haben, in den meisten steht, lasst uns hinsehen in Vers 2. Und da möchte ich euch nochmal ein griechisches Wort zumuten. Das griechische Wort aphorao, das hier steht, heißt nicht nur hinsehen, sondern auch wegsehen. Ja, was jetzt? Es kann ja nicht sein, wegsehen von Jesus. Es ist schon richtig übersetzt, hinsehen. Aber ich glaube, es gibt noch ein anderes Wort für hinsehen, ja, wo das zweite an der Bedeutung nicht vorhanden ist. Aber ich glaube, hier möchte uns der Schreiber mit der Wahl des Wortes, das ist ja kein Wort unnötig oder umsonst gewählt, aufsehen, auch das ist richtig, hin, aufsehen, aber auch wegsehen. Und das ist das Zweite. Lasst uns, also das hat immer zwei Richtungen. Lasst uns nicht fixiert sein, wie das Kaninchen auf die Schlange blickt, auf die Probleme, auf die Sorgen, auf die Nöte, auf Corona, auf andere Dinge, sondern lasst uns aufsehen oder hinsehen auf ihn. Also wegsehen vom einen, vom Negativen, hinsehen auf das, was zentral und was wichtig ist. Das ist das, was wir im Kampf üben müssen. Wegschauen und hinblicken. Das heißt, wegschauen, nicht ignorieren. Die sind da. Aber dass wir eben uns nicht lähmen lassen durch den Blick dessen, was kommt, das wird noch schlimmer. Es ist jetzt keine Hoffnungsbotschaft in dem Sinn, dass in der Welt besser wird, sondern dass eine bessere Welt kommen wird in Jesus Christus. Das ist die Hoffnungsbotschaft. Und die Wehen, mit denen die endzeitlichen Entwicklungen geschrieben sind oder beschrieben sind, die werden heftiger, bis das Kind geboren ist. Bis Christ, der Retter, für uns gekommen ist in seiner Wiederkunft. Es wird Pausen geben zwischen den Presswehen. Wir wissen nie, wann die letzte Wehe da ist, um das Kind zu bringen. Aber deshalb nicht den Fixblick. Was hält die Frau beim Geburtsvorgang denn, was lässt die Frau durchhalten? Letztlich sind es doch nicht die nächsten Wehen, die kommen auch noch und immer heftiger, sondern das Wissen, jetzt kommt ein Kind, dem ich das Leben schenke. Das ist, was durchhalten lässt. Was lässt uns durchhalten? Wenn wir, und das ist eben das, wo ich mich auch immer wieder korrigieren muss, nur die Dinge, die Nachrichten und die Negativschlagzeilen betrachte, dann kommt Müdigkeit, Erschöpfung und Resignation. Und jetzt zu sagen, ich will wegsehen von dem Ganzen und hinsehen auf den, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, der mich durchbringen kann, der uns durchbringen kann. Wo hältst du deinen Blick fixiert? Auf den äußeren Umständen oder auf dem, der kommt? Was heißt das Hinschauen auf Jesus? Was heißt es, ihn praktisch zu betrachten? Nun, ich glaube, das möchte ich abkürzen jetzt der Zeit halber, aber da könnt ihr selber einmal für euch nachdenken, was heißt es für mich, auf Christus zu schauen? Wo sehe ich denn Christus an erster Stelle? Wo nehme ich ihn wahr? Wo offenbart er sich mir? Werner, im Wort. Merkt ihr, wie wichtig es ist und wird für diese Tage, nicht die Bibel auf die Seite zu legen, sondern die Bibel in die Hand zu nehmen und aufzuschlagen. Anders kommen wir nicht durch, ich sage es euch. Wir schauen durch das Wort Jesus Christus an. Er und das Wort, wie sagt Johannes im Auftakt, sind eine Einheit. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort zeugt von mir. Und wer mich sieht, sieht den Vater. Und wie sehe ich Christus? In der Schrift. Die Schrift und er sind eins. Der Kontrast ist in 2. Korinther 4,4 bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Also in der Welt wirst du Christus nicht entdecken bei den Ungläubigen. Da hat die Weltzeit die Sinne verblendet und das helle Licht des Evangeliums, Christ, der Retter, ist da. Das Licht kommt in die Welt. Das ist nicht aufgeleuchtet in der Welt. Das leuchtet hier im Wort Gottes auf. An ihn zu denken, auch das in Kapitel 2, 9 vom Hebräerbrief. Ihr seht, der Hebräerbrief ist ein sehr wichtiger Brief in diesen ganzen Dingen. Da heißt es, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wir sehen aber Jesus. Nicht wir werden ihn sehen, wenn wir dort sind. Wir sehen ihn jetzt schon durch die Schrift hindurch. Ihm, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wir sehen auf ihn. Jesus, wir sehen auf dich, gibt es glaube ich auch ein Lied, gell? Ja. Um mit ihm auch zu rechnen, Jesaja 41, Vers 10, eine wunderbare Verheißung. Ist gut, wenn wir die vielleicht alle auswendig lernen. Jesaja 41, Vers 10, das heißt auch, mit ihm zu rechnen, auf Jesus zu sehen, mit ihm zu rechnen. Hier spricht natürlich im Alten Testament Jahwe, aber der Herr Jesus sagt ja, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Und da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist auf Christus zu sehen. Lernt diese Verheißung auswendig für die kommenden Zeiten. Ich glaube, wir sind angewiesen, immer mehr auf ihn zu blicken. Er wird bezeichnet im Hebräerbrief 12 als der Anfänger und Vollender des Glaubens. Was heißt denn das? Wir sagen das so leicht und so gern immer. Ja, Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Was heißt, dass er den Anfang macht? Ja, wir können sagen, ja, er hat mein Glaubensleben den Anfang, den Start gesetzt und er wird mich auch ans Ziel bringen. Das stimmt schon. Aber was heißt das? Es sind die Elberfelder auch Anfänger? Ja, man kann es auch mit Anführer übersetzen. Der Anführer des Glaubens, er geht voran. Er ist der, der uns den Glaubensweg gezeigt hat, was es bedeutet, in dieser Welt durchzustehen, auch in Angriffen, in Kämpfen, in Nöten, was hat er nicht alles erlitten? Er hat auf seine Leute gesehen, er hat Schmach gesehen, er hat das Kreuz erduldet und jetzt hat er sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Er ist genauso ein Glaubenszeuge, aber er ist der bessere Glaubenszeuge, weil der Inhalt meines Glaubens ist. Wir haben es vorher gehört, im Kapitel 11, da werden uns die alttestamentlichen vor Augen geführt. Aber jetzt wird uns der Größere noch hier vor Augen geführt. Lasst uns hinsehen, aufsehen zum Anfänger und Vollender des Glaubens, zu unserem Fundament des Glaubens, der das alles auch durchgelitten hat, aber eben ohne Schuld. Und er ist ans Ziel gelangt und deshalb kann er dich und mich auch durchbringen. Der Anfänger oder Bahnbrecher heißt es in anderer Übersetzung. Er hat die Spur schon gezogen, die Hindernisse aus dem Weg geräumt, dass wir das Ziel nicht erlangen könnten, sondern die Hindernisse sind weg. Diese Dinge, die uns widerfahren, können uns nicht mehr, wenn wir in seiner Spur bleiben, von der Herrlichkeit trennen, die uns erwartet. Das ist die Aussage in diesem Abschnitt. Und dann zum Schluss eben heißt es, und betrachtet in Vers 3 doch ihn. Das heißt jetzt nicht nur ganz geschwind, ja, ich gucke mal schnell auf Jesus, Herr, hilf, ja, so ein Stoßgebet im Himmel, natürlich, das ist auch schon schön, aber betrachtet den, das ist nochmal eine andere Aussage, wie hinschauen. Betrachten heißt dauerhaftes Verweilen, dranbleiben in diesem auf ihn schauen. Nicht einen schnellen Blick und dann geht es weiter in diesem Gewurstel und Gewurbel da, sondern ich bleibe mit meinem Blick, mit meinem inneren Auge beständig auf ihn gerichtet. So betrachte ich ihn. Das ist das Anliegen des Hebräerbriefes. Und jetzt ein letztes kurzes noch. Wir haben ja gehört, was empfiehlt der Hebräerbriefschreiber für unseren Lauf in dieser Arena, in diesem Kampfgeschehen. Der gemeinschaftliche Anschub, das Kollektive, ja, Laufen, lasst uns, wir haben gesehen, es ist ein Kampf, der reell ist. Wir haben gesehen, wir sollen mit Ausdauer laufen, also da auch üben und weitergehen, uns nicht beirren lassen. Wir sollen hinblickend auf Jesus laufen. Und jetzt für den Lauf ist noch wichtig, abzulegen, was hindert, was uns zum Stolpern bringen könnte, was unnötiger Ballast ist. Und da steht ja in Vers 1 noch eben enthalten, dass wir Beschwerden oder Last, steht es in der Schlachterübersetzung, und Sünde ablegen. Es bedarf des Ablegens. Was soll abgelegt werden? Alles Beschwerende. Was beschwert dich gerade in deinem Leben? Was macht dir gerade Mühe ganz persönlich? Das weiß jeder für sich. Was machst du damit? Leg's ab. Die Frage jetzt wo? Hinblickend auf Jesus Christus. Bring's ans Kreuz. Bring's zu ihm. Wir haben Freimütigkeit im Zugang ins Allerheiligste, sagt der Hebräerbriefschreiber. Wir dürfen ihm alles bringen. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Wisst ihr, es mögen schon Ängste da sein, wie geht's weiter? Es sind berechtigte Ängste. Wo bringen wir sie hin? Werft sie auf ihn. Gebt sie dem Herrn Jesus ab. Und schaut auf ihn, er bringt durch. Er hat verheißen, dass wir ans Ziel gelangen werden. Nicht nur Beschwerendes, Hindernisse, Sorgen, Aufgaben, die vor uns liegen, es kann ja auch beschweren, eine Aufgabe. Ja, das müssen ja nicht nur Sorgen sein, sondern auch Aufgaben. Ich denke manchmal von der Leitungskreisbesprechung, wenn wir im Elternkreis sind, Leitungskreis, wie viele Aufgaben haben wir, die uns der Herr ans Herz befiehlt, sie aufzugreifen. Und was sind da manchmal Beschwerden da? Also jetzt nicht, dass wir uns beschweren, sondern Beschwernisse, das ist das bessere Wort, ja, was uns unser Herz schwer machen möchte. Ihm das zu überantworten. Die Schwächen, die wir haben, ich bin nicht immer der Starke oder meistens nicht vielleicht. Aber was darf ich ihm bringen? Was hindert es am Lauf, meine Schwächen oft? Ich darf sie ihm bringen, sagen, Herr Jesus, ich bin schwach. Ich weiß nicht, ob ich es durchhalte. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Merkt ihr, dass ich wieder hinblicken auf ihn zu schauen. Und dann sollen wir die Sünde, das ist jetzt wieder was anderes wie das Beschwerende. Das Beschwerende muss noch keine Sünde sein, aber die Sünde ablegen, weil die hindert auch am Lauf. Stell dir vor, du hättest so Bleikugeln an den Füßen hängen, mit Ketten angehaftet und dann sollst rennen. Oder laufen, ja, es geht nicht. Sünde bindet uns und Sünde lähmt uns. Auch sie sollen wir ablegen. Wohin? Ans Kreuz. Da ist der Ort, wo Sünde versöhnt ist. Bring deine Schuld und deine Sünde ans Kreuz. Beschönige sie nicht, bagatellisiere sie nicht, sondern bekenne dich schuldig, Herr Jesus. Ich habe versagt, es tut mir leid, ich habe gesündigt. Ich habe schlecht gedacht von Bruder, von Schwester. Ich habe mich hier im Grunde nicht konform deines Willens verhalten. Dann können wir richtig laufen. Wenn wir diese fünf Punkte, das ist nur der Auftakt, ich möchte euch ermutigen, mal das Kapitel 12 fertig zu lesen und 13 fertig zu lesen, da gibt es noch viel mehr Hinweise. Aber das ist mal das Grundkonzept für einen gelingenden Lauf durch diese Zeit und durch dein Leben hindurch, damit wir ans Ziel gelangen. Das sind die Grundlagen, die Grundausbildung, wenn wir das Militär weiter wollen. Ja, da hast du 3 Monate Grundausbildung, glaube ich, gehabt und dann kam das Weitere, da hast du dann nur die Feinheiten gelernt. Das ist die Grundausbildung. Lasst uns in den Kampf stehen und bestehen bleiben. Mit Ausdauer, im Blick auf Jesus, im Ablegen auch der Lasten. Dann kommen wir durch, Geschwister. Und dann haben wir Hoffnung, nicht in dieser Zeit und Welt, sondern in ihm, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.